Also jetzt haben wir als nächsten Referenten vor uns hier Herrn Dr. Dietmar Müller. Und er wird uns referieren, einiges schildern über den Umgang mit Hitler-Stalin-Pakt und in der kurzlebigen Allianz zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion in den Erinnerungskulturen Europas. Herr Müller spezialisiert sich eben so etwas auch auf diesem Gebiet, der ist auch Multibereichsinteressierter und arbeitet übrigens als Koordinator der Projektgruppe Rechtskulturelle Prägung Ostmitteleuropas in der Moderne. Materielles und immaterielles Eigentum ist eigentlich stets beschäftigt am Institut, am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig. Also Herr Dr. Müller ist auch Autor zahlreicher Publikationen, darunter Monographien und wissenschaftlicher Beiträge, sowie Herausgeber und Mitautor von Sammelbänden. Und hier ist auch ein dickes Buch, wahrscheinlich auch ein inhaltsreiches Buch, und zwar herausgegeben von Dr. Anna Kaminski, die hier auch ist und als Referentin hier auftreten wird, Herrn Dr. Müller und Herrn Professor Stefan Tröbst. Der Hitler-Stalin-Pakt 39 in den Erinnerungskulturen der Europäer.
Danke für die Einladung und für die freundliche Einführung. Seit dem 2. April 2009 gibt es einen europaweiten Gedenktag an die Opfer aller totalitären und autoritären Regime. Er wurde durch eine Entschließung des Europäischen Parlaments installiert und soll jährlich am 23. August begangen werden. Der Gedenktag geht zurück auf eine Initiative maßgeblich von Europaparlamentariern, deren Kern maßgeblich aus ostmitteleuropäischen Abgeordneten bestand. Ursprünglich wollten sie den Hitler-Stalin-Pakt ins Zentrum des Gedenkens stellen, ließen sich dann jedoch im Verlauf der parlamentarischen Diskussionen zu einem Kompromiss überzeugen, dieses Gedenken unter dem umfassenden Begriff Totalitarismus zu tun. Ich möchte Sie fragen, haben Sie davon was bemerkt? Das habe ich mir gedacht. Das wird wahrscheinlich einige doch und die Fachkollegen vielleicht, aber da geht es Ihnen wahrscheinlich so wie der übergroßen Mehrheit der Deutschen und man könnte sagen der Europäer. Ich lasse auch noch ein weiteres Objekt rumgehen, und zwar ist das ein Button, da steht nur drauf August 23 mit einem schwarzen Black Ribbon sozusagen, und das ist herausgegeben oder gemacht vom Europäischen Netzwerk Erinnerung und Solidarität in Warschau basieren, aber das ist ein gesamteuropäisches Vorhaben. Es ist bemerkenswert, finde ich, und deshalb erklärungsbedürftig, dass das Wissen über den Hitler-Stalin-Pakt in Deutschland recht gering ist, denn, so denke ich, der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag samt geheimem Zusatzprotokoll, der in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1939 in Moskau vom Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop und dem sowjetischen Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheit Wjatscheslaw Molotow in Anwesenheit Stalins unterzeichnet wurde. Dieser Pakt also gehört zu den historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts, die in politischer, ideologischer und erinnerungskultureller Hinsicht, ich meine, die wohl weitreichendsten Folgen zeitigten. Kein anderer bilateraler Vertrag beeinflusste das Schicksal von mehr Staaten, Nationen und Minderheitengruppen in Europa, vornehmlich in Ostmitteleuropa, als der Hitler-Stalin-Pakt. Bezüglich des Wissens, der Wahrnehmung und der Bedeutungszumessung des Hitler-Stalin-Pakts zerfällt Europa in drei Kulturen der Erinnerung, cum grano salis natürlich, Westeuropa, Ostmitteleuropa und Osteuropa. Die Unterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen Kriegs- und Diktaturerfahrungen sowie aus den Möglichkeiten, diese in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des Kommunismus zu erinnern. Während die westeuropäische Erinnerungskultur, da zähle ich jetzt Deutschland und Österreich mit dazu, also während sich die westeuropäische Erinnerungskultur seit den 1980er Jahren zunehmend als vom Holocaust bestimmt charakterisieren lässt, spielt in der russischen Kultur der große Vaterländische Krieg die dominante Rolle. Und die räumlich und thematisch dazwischen liegende ostmitteleuropäische Erinnerungskultur ist im Wesentlichen postkommunistisch geprägt und räumt dem Hitler-Stalin-Pakt eine bedeutende, zuweilen wie im Falle Polens, eine zentrale Rolle ein. Ich möchte meine Tour de Force durch die europäische Erinnerungskultur bezüglich des Hitler-Stalin-Pakts mit einer begriffsgeschichtlichen Betrachtung beginnen. Bereits bei der Bezeichnung des Vertrags besteht seit seiner Unterzeichnung sowohl in zeitlicher als auch in geschichtsregionaler Hinsicht eine aufschlussreiche Varianz. Es lassen sich im Wesentlichen drei Typen der Bezeichnung des Pakts identifizieren. Die erste besteht aus der Bezeichnung des Paktes, wie er von den Signatarstaaten selbst vorgenommen wurde, also deutsch-sowjetischer Nichtangriffsvertrag. Die Verwendung dieser Titulatur ist im Bereich der Diplomatie, also der Zeitgenossen, in allen Ländern im Kontext des Zweiten Weltkriegs zu finden, bereits aber mit den signifikanten und partiellen Ausnahmen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, wo Teile der Presse in kritischer Absicht bereits die Begriffe deutsch-sowjetischer Pakt oder bereits Hitler-Stalin-Pakt verwandten. Im Kalten Krieg dann, also 47 bis 89, wurde die diplomatisch korrekte Titulatur des Paktes nur noch in der Sowjetunion sowie in den von ihr weitgehend abhängigen ostmitteleuropäischen Staaten des Warschauer Pakts verwendet. Sowjetischerseits implizierte dies zum einen die Deutung des Pakts, eine Leugnung der Existenz des geheimen Zusatzprotokolls. An der Bezeichnung deutsch-sowjetischer Nichtangriffsvertrag halten heute nur noch Kreise in der Russlandischen Föderation, in der Ukraine teilweise und in Belarus fest, für die das Andenken an den großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945 identitätsstiftend ist. Mit dieser Periodisierung, also der fängt erst 41 an, werden der Pakt mit dem ideologischen Todfeind, die koordinierte militärische Aggression gegen Polen, dessen einvernehmliche Teilung sowie die beträchtliche Wirtschaftshilfe, alles ist schon genannt worden, der UdSSR an NS-Deutschland der Jahre 49 bis 41, durch diese Bezeichnung wird das bewusst hinausdefiniert. Man müsste vielleicht noch hinzufügen, dass außer in den drei genannten Ländern diese Bezeichnung, also deutsch-sowjetischer Nichtangriffsvertrag, auch in, ich weiß nicht, wie ich die Literatur genau nennen soll, stalinistisch, linksrevisionistisch, in Deutschland gepflegt. Ich möchte einen weiteren Band.
Und in deutschen Schulen.
Okay. Okay. Also ich lasse einen weiteren Band rumgehen, im Peter Lang Verlag, irritierenderweise erschienen. Der heißt, gab es einen Stalin-Hitler-Pakt? Stalin-Hitler-Pakt und dann drunter das Eigentliche. Also deutsch-sowjetischer Nichtangriffsvertrag. Vor kurzem erst erschienen. Der zweite Typus der Paktbezeichnung, Molotow-Ribbentrop-Pakt, ist die in Ostmitteleuropa gegenwärtig am häufigsten anzutreffende. Sie nimmt ihren Anfang bereits in Kreisen der politischen ostmitteleuropäischen Immigration seit 1939 und dann verstärkt nach 1945 bzw. 1947. Diese Bezeichnung entwickelte sich insbesondere in Kreisen der ostmitteleuropäischen und russischen Dissidenz während des Kalten Kriegs geradezu zu einem Kampfbegriff gegen das kommunistische System und die Sowjetunion. Der Begriff Pakt, also nicht Vertrag, sondern Pakt, war dabei der sprachliche Ausdruck für die Forderung der Dissidenten an die Regierung, an die jeweilige Regierung und an die Sowjetunion, die Motive des Pakts offen zu diskutieren, die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls zuzugeben und es auch zu veröffentlichen. Mit der Nennung der unterzeichnenden Außenminister der beiden Signatarstaaten, also Molotow und Ribbentrop, stellt dieser Typus, man kann sagen, eine mittlere Kategorie auf einem Kontinuum von diplomatisch korrekt und ideologisch aufgeladener Bezeichnung dar, also eine Art Mittelposition, denn es werden weder die Diktatoren noch die Systeme direkt benannt. Der dritte Typus schließlich der Paktbezeichnung, Hitler-Stalin-Pakt oder Nazi-Sowjet-Pakt, ist ein Produkt des Kalten Krieges in der westdeutschen und angelsächsischen Historiografie und Publizistik. Im Sinne von Reinhard Koselleck sind diese Bezeichnungen asymmetrische Gegenbegriffe zum Terminus Nichtangriffsvertrag sowie zum Regimetypus Demokratie einzuschätzen. Die Begriffe stellen den diktatorischen, totalitären Charakter der Signatarstaaten, Drittes Reich und Sowjetunion, in den Mittelpunkt. Und die insbesondere in Deutschland übliche Bezeichnung Hitler-Stalin-Pakt betont dies zusätzlich durch die Personifizierung auf die beiden Diktatoren. mit Verweis auf die territorialen Absprachen zu Lasten mehrerer ostmitteleuropäischer Staaten im geheimen Zusatzprotokoll wird der Bedeutungsgehalt von Nichtangriffsvertrag auch angezweifelt. Einen Sonderfall stellt die in der polnischen Opposition gegen das kommunistische System verbreitete Bezeichnung des Pakts als vierte Teilung Polens. Krzysztof hat es auch so genannt. Sie durchbricht, also diese Bezeichnung durchbricht das hier vorgeschlagene System zur Ordnung der Begriffsanwendungsgeschichte des Paktes, damit den Teilungen Polens auf die jahrhundertelange russisch-polnische bzw. preußisch- und deutsch-polnische Konfliktgeschichte darauf wird rekurriert. In dieser Lesart wäre der Hitler-Stalin-Pakt nur deren letzte Ausprägung, also die vierte Teilung, während die besondere ideologische und politische Konstellation im Hintergrund bleibt. Diese Geschichte des Begriffes oder der Begriffe hat eher wenig mit Geschichtsschreibung zu tun, aber sehr viel mehr mit politischen Ereignissen und Konjunkturen sowie mit daraus folgenden geschichtspolitischen Weichenstellungen. Und Sie werden es gemerkt haben, das ist das Thema meines Vortrages, nicht die Ereignisgeschichte, sondern der Umgang mit Geschichtsbildern, mit Geschichtsdeutungen. Gewicht und Inhalt des europäischen Erinnerungsortes Hitler-Stalin-Pakts werden also in den verschiedenen Teilen Europas ganz unterschiedlich bemessen und interpretiert. Im westlichen Europa sowie der USA ist der 23. August als Datum der Aufteilung des östlichen Europa in eine nationalsozialistische und eine sowjetische Hälfte in staatlicher Geschichtspolitik wie in öffentlich-zivilgesellschaftlicher Erinnerungskultur so gut wie nicht präsent. Vielmehr ist er überlagert von der Erinnerung an das Kriegsbündnis der großen drei, vom Gedenken an den gemeinsamen Kampf der Mächte der Anti-Hitler-Koalition gegen das Dritte Reich, D-Day und so weiter. Und natürlich der Holocaust, wie schon erwähnt. Im wiedervereinigten Deutschland sind der Hitler-Stalin-Pakt und die gemeinsame deutsch-sowjetische Unterjochung Ostmitteleuropas von 1939 bis 1941 lediglich eine blasse Erinnerung, die weitgehend überlagert wird vom Geschehen der Jahre 1941 bis 1945. Also die Schlagworte wären Vernichtungskrieg im Osten, Auschwitz, Bombenkrieg und so weiter. Und schließlich am Ende des Krieges überlagert vom 8. Mai als Symbol zunächst für Niederlage, Zusammenbruch und so weiter, später als Befreiung gedeutet. Ganz anders die Situation in Polen, den baltischen Staaten, Rumänien und anderen Teilen Ostmitteleuropas. Hier ist der Hitler-Stalin-Pakt in der Erinnerungskultur, und zwar nicht nur in der staatlichen, sondern auch parteipolitisch, medial, familiär und so weiter, ein zentraler Orientierungspunkt, der Anfang vom Ende einer kurzen goldenen Zeit nationaler Unabhängigkeit in der Zwischenkriegszeit, politischer Selbstbestimmung und kultureller Entfaltung. In polnischer Perspektive etwa nehmen sich der deutsche Angriff vom 1. September und der sowjetische Einmarsch vom 17. September 1939 als zwei Seiten ein und derselben Medaille aus und stehen für den Beginn eines doppelten, fremden und grausamen Besatzungsregimes. Der polnische Zeithistoriker Marek Kornat, der irritierenderweise in diesem Band auch vertreten ist, da muss er nicht gut aufgepasst haben. Also Marek Kornat hat diese Sichtweise wie folgt beschrieben. Die Ereigniskette Hitler-Stalin-Pakt, deutscher Überfall und sowjetische Aggression, Massendeportationen polnischer Staatsbürger aus den Ostgebieten in die UdSSR, Ermordung polnischer Offiziere in Katyn und andernorts erschien als eine einzige tragische Abfolge historischer Ereignisse, die sich tief in das kollektive Gedächtnis der Polen einprägte. Aber auch die militärische Wendung des Blattes von 1944, als die Rote Armee das nationalsozialistische Terror- und Besatzungsregime verdrängte, wird in Polen nur bedingt als Zäsur wahrgenommen, eher als Ablösung der Braunen durch die Rote Diktatur. Diese polnische Sicht der Geschichte kann in der Region, also in Ostmitteleuropa, als sehr einflussreich eingeschätzt werden. Ich möchte nur ein Beispiel geben. In Rumänien, Rumänien versucht sozusagen sich an die polnische Lokomotive, wenn man so will, geschichtspolitische Lokomotive, dahingehend anzuhängen, dass sie den Begriff Katynisierung der rumänischen Armee verwendet. Also, nee, das ist jetzt kein super bekannter Begriff in Rumänien, aber doch. Und dieser Begriff wurde für die Verdrängung bürgerlicher und königstreuer Generäle und Offiziere nach 1945 aus der Armee verwendet. Also da geht es um in Rente versetzen und degradieren und nicht um erschießen. Rumänien ist in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, finde ich, überhaupt ein interessanter Sonderfall. denn mit dem Verlust Bessarabiens und der Bukowina an die Sowjetunion, also darauf hatten sich Hitler und Stalin im geheimen Zusatzprotokoll des Paktes geeinigt, also dadurch war Rumänien einerseits Opfer des Hitler-Stalin-Pakts. Zusammen mit dem Dritten Reich überfiel Rumänien dann 1941 die Sowjetunion. Seine Truppen hatten beträchtlichen Anteil am Holocaust in Transnistrien und diese Truppen marschierten, anders als die finnische Armee, weit über die verlorenen Regionen hinaus, also über Bessarabien und die Bukowina hinaus bis nach Odessa und Stalingrad hin. Rumänien war also auch auf Seiten der Täter. In der postkommunistischen Historiografie und Geschichtspolitik stellt sich aber Rumänien in dieser Frage grundsätzlich als Opfer bzw. als sich im Recht befindlich dar. Erst als Opfer der Territorialabsprachen des Hitler-Stalin-Pakts, dann im Recht, die verlorenen Gebiete gewaltsam zurückerobern zu wollen und dann wiederum als Opfer von Jalta, als es vom Westen an die Sowjetunion verkauft, ausgeliefert und so weiter wurde. Fast noch negativer als in Polen und Rumänien ist die Erinnerung an den 23. August 1939 in den drei baltischen Staaten. Gilt doch hier dieses Datum nicht nur als Auftakt zur Zwangssowjetisierung, sondern zugleich zum Verlust der Eigenstaatlichkeit auf lange Jahrzehnte hinaus. Ein baltischer Erinnerungsort an sich ist bereits die Erinnerung an die noch zu Zeiten sowjetischer Repression erfolgten Proteste am jeweiligen Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts während der Perestroika, also 1987, 88 sowie am bedeutendsten zum 50. Jahrestag des Paktes 1989, als über 1 Million Esten, Letten und Litauer eine etwa 600 Kilometer lange Menschenkette von Tallinn über Riga nach Vilnius bildeten. In der Russländischen Föderation und anderen GUS-Staaten wird das sowjetisch-deutsche Teilungsbündnis entweder verdrängt oder stark relativiert. In der Sowjetunion wurde die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls zum Nichtangriffspakt mit seiner Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa bis zum August 1988 geleugnet, das ist auch schon erwähnt worden, ehe der estnische Zeithistoriker Heino Arumäe den Protokolltext schließlich erstmals, wie gesagt, im August 1988 vollständig veröffentlichte. Im Juli des Folgejahres rückte der damalige Parteichef Gorbatschow von der sowjetischen Formel ab, die Echtheit des Protokolls sei nicht erwiesen und am 24. Dezember 1989 rang sich schließlich der Kongress der Volksdeputierten zu einer Anerkennung von Existenz und Authentizität des Zusatzprotokolls sowie zu seiner Verurteilung schließlich durch. Zwar führte die Öffnung der sowjetischen Archive unter dem Nachfolger, dann Präsident Boris Jelzin, zu einer selbstkritischeren Sicht auf die bilateral koordinierte Okkupation Polens, gar zur Thematisierung sowjetischer Massenverbrechen, wie dem an gefangenen polnischen Offizieren und anderen Intellektuellen von Katyn. Allerdings fand dies in der weiterhin staatlich dominierten Erinnerungskultur der neuen russländischen Föderation kaum Niederschlag, also nachhaltig wirkte. Die Teilrehabilitierung der sowjetischen Vergangenheit im Allgemeinen und Stalins im Besonderen unter Jelzins Nachfolger Wladimir Putin ist der Grund dafür, dass der Hitler-Stalin-Pakt wie bereits vor 1989 nun wieder als bloßes taktisches Manöver sowjetischer Sicherheitspolitik und weiterhin als ein Schritt gilt, welcher aufgrund der Appeasement-Politik der Westmächte im Herbst 1938 in München gleichsam alternativlos war. Jüngste Äußerungen Putins zum Hitler-Stalin-Pakt in einem Gespräch etwa mit jungen Historikern unter der Ägide der Akademie der Wissenschaften im November 2014 sind ganz besonders wichtig und sollten wahrgenommen werden. Putin treibt die Normalisierung des Paktes in diesem Gespräch weiter voran, indem er darauf hinweist, solche Abkommen seien zu der Zeit gängige außenpolitische Praxis gewesen. Vor dem Hintergrund der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim sowie der Destabilisierung der östlichen Ukraine mittels verdeckter Operationen und hybrider Kriegsführung russischer Truppen sind die Befürchtungen in der Ukraine, aber auch in den baltischen Staaten, finde ich, kaum von der Hand zu weisen, dass Moskau gegenwärtig an die in den späten 30er Jahren angeblich gängige diplomatische und völkerrechtliche Praxis anknüpft, Einflusssphären verdünnter staatlicher Souveränität zu definieren. Abschließend möchte ich einige aufeinander bezogene allgemeine Fragen aufwerfen, die möglicherweise dazu anregen, grundsätzlich nachzudenken über dieses konkrete Thema der Tagung hinaus. Ich möchte fragen, brauchen Demokratien eigentlich Geschichte und zu welchem Zweck? Brauchen autoritäre Regime mehr Geschichte als Demokratien? Also brauchen Demokratien weniger als autoritäre Regime? Und schließlich, ist es so bedenklich, dass das historische Wissen um den Hitler-Stalin-Pakt und seine Bedeutungszumessung in Europa so ungleich verteilt ist? Dazu möchte ich natürlich keine abschließende Antwort geben, sondern eher zum Nachdenken, zum Diskutieren anregen. Doch noch aber abschließend ein Gedanke und sozusagen ein Diktum von, das ist ziemlich das bekannte Diktum von Ernst Wolfgang Böckenförde erinnern. Daran möchte ich erinnern, dass, so sagte er, der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Jenseits von staatlicher Legitimation durch Normen und Verfahren, also das ist das Übliche, die übliche Quelle der Legitimation von Demokratien, also jenseits davon. Und diesseits von metaphysisch-religiösen Sinnstiftungen bleibt, so denke ich, breiter Raum zur Verständigung über historische Grundlagen von demokratischen Gemeinwesen. Und nicht nur Raum, sondern Nachfrage danach. Die Betonung liegt hierbei, also das möchte ich betonen, auf dem Wort Verständigung, womit ich sagen will, dass dies ein Prozess ist, eine fortdauernde Diskussion und keine staatlich dekretierte letztgültige Wahrheit. Und das, finde ich, ist der Kern sozusagen der Beziehung Geschichte und Demokratie beziehungsweise Geschichte und totalitäres Regime. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Wie ich zu Anfang gesagt habe, es sind Referenten, die in vielen Bereichen vertreten sind, und das finde ich eben schön, sozusagen, es ist eine Multisicht hier, also geschichtskulturelle Aspekte, Fakten, irgendwie auch politische Vorgänge, auch heutzutage. Also vielen Dank, Herr Dr. Müller, noch einmal, und jetzt bitte sind Sie dran, bitte sehr, Frau Dr. Zloch.
Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Das meine ich jetzt nicht floskelhaft, wie das oft unter Wissenschaftlern ist, und ganz ernsthaft auch der Schlusssatz. Das Einzige, das haben Sie, glaube ich, schon gemerkt, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Am Anfang mein kurzer Zwischenruf, die Begriffsgeschichte, die Sie da aufgemacht haben, die hat mich nicht so ganz überzeugt. Also die Einsortierung in Schubladen, wer verwendet was. Ich stütze mich da auf die große Quelle der Geschichtsschulbücher. Das ist ja für viele Menschen, die nicht so geschichtsinteressiert sind wie die hier Anwesenden, oft das einzige Geschichtsbuch in ihrem Leben, was sie in die Hand bekommen. Also insofern auch keine ganz marginale Angelegenheit. Sie werden erstaunt sein, in wie vielen aktuellen deutschen Geschichtsschulbüchern es immer noch deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt heißt. Und auch was die asymmetrischen Gegenbegriffe angeht, Schulbücher haben kein Problem, verschiedene Begriffe in ihre Textdarstellung zu integrieren. Da haben sie dann zum Beispiel deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt, in Klammern auch Hitler-Stalin-Pakt. Aber zum Beispiel auch der Ribbentrop-Molotow-Pakt, den sie jetzt als eine typisch ostmitteleuropäische Geschichte angesehen haben, der kommt auch in russischen Geschichtsschulbüchern vor. Also insofern muss ich da leider einen kleinen Wermutstropfen Ihren ansonsten schönen Vortrag gießen. Die Begriffsgeschichte ist ohne die Schulbücher nicht ganz so vollständig. Danke.
Wie Sie zu Recht vermuten, die Schulbücher habe ich nicht in die Analyse mit einbezogen. Also das ist
Erinnerungskultur in Europas bezogen auf den Hitler-Stalin-Pakt, um diesen Begriff zu verwenden, würde mich interessieren, unter diesen Landesteilen, die eben 1939 Sowjetunion sich vereinnahmt hat vom polnischen Staat. Wie ist dann eben diese Maßnahme angekommen damals bei der ukrainischen Bevölkerung, bei der weißrussischen, auch bei der litauischen, die ja ein Teil des ehemaligen polnischen Staates, sagen wir, waren. Und wie ist das jetzt nach der Wende, nachdem sie eben diese Länder unabhängig geworden sind? Hat sich da eine Änderung ergeben und worauf wird das dann eben zurückgeführt? Danke.
Da bin ich jetzt ein klein wenig der falsche Adressat, weil ich dazu sozusagen keine Originalforschung gemacht habe, was diese Gebiete betrifft. Gleichwohl, was ich darüber gelesen habe und was ich weiß, dass Sie, Ihre Vermutung geht schon in die richtige, was Sie sozusagen suggerieren, geht in die Richtung, dass, soweit ich weiß, die ukrainische und weißrussische Teil der Bevölkerung Polens über die Entwicklung in der Zwischenkriegszeit nicht in allen Punkten zufrieden war. Also es gab die Pazifizierungsaktion und so weiter, die Agrarreformen, wo man sich benachteiligt fühlte und so weiter. So, und wie auf der anderen Seite, sodass diese, vor allem diese ländliche Bevölkerung, auch dazu neigte, die Kollektivierung der Landwirtschaft als in der Sowjetunion als positiv zu sehen, auch von der polnischen Seite. Insofern glaube ich, dass schon auch ein Teil der ukrainischstämmigen und weißrussischen Bevölkerung das jetzt nicht als große Katastrophe erlebt hat, dass das angeschlossen wurde.
Vielleicht ganz kurz zu der Frage, die eben angesprochen wurde, also für die Ukraine und Belarus war das dann nach 1991 eine ziemlich heikle Frage. Also in der Sowjetukraine hat man mit dem Begriff goldener September operiert. Also der September 1939 war golden, weil die Westukraine, die in dieser Perzeption widerrechtlich von den polnischen Panen besetzt war, jetzt endlich heimgekehrt ist. In Belarus hat der derzeitige Präsident Lukaschenka vor 5 Jahren das Projekt vorgestellt, das dann allerdings nicht realisiert wurde, den 17. September zum Tag der Wiedervereinigung der weißrussischen Lande zu erklären. Da können Sie sich vorstellen, dass es in Polen ziemlich heftige Reaktionen ausgelöst hat, die möglicherweise dazu geführt haben, dass das Parlament in Minsk dann diesen neuen Feiertag doch nicht proklamiert hat. Ich wollte.
Herr Dr. Müller, erstmal von mir auch ein herzliches Dank. Ich fand das sehr angenehm, objektiv, und Sie haben mir die Chance gegeben, mal verschiedene Standpunkte jetzt mal kennenzulernen, wie verschiedene europäische Völker konkret Geschichte werten, weil mir hilft das natürlich auch in aktuellen Entwicklungen in Europa zu gucken, warum reagieren verschiedene Völker auf Entwicklung anders. Und meine Frage ist, wie kann denn gelingen, wenn man ein einheitliches Europa weiterhin entwickeln möchte, dass man offen wird auch für die Standpunkte, sage ich mal, der Völker Osteuropas. Also Sie hatten jetzt die Polen und Rumänen konkret benannt. Dieser Gedenktag war mir nur unbewusst, also so im Unterbewusst schon bekannt, hier dieser Totalitarismus-Gedenktag. Ich frage mich natürlich, warum in Deutschland zum Beispiel dieser gute polnische Spielfilm Katyn, der in der deutschen Fassung vorliegt, auch bei Mediamarkt zu kaufen ist, bei Saturn, nicht zum Beispiel auch von der Bundes- oder Landeszentrale für politische Bildung auch Schulen zur Verfügung gestellt wird. Es gibt wohl auch, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, den Film Soviet Story, der im Europaparlament uraufgeführt wurde. Also ich musste dann schon auf Englisch teilweise Presseartikel lesen im Internet. Also hier habe ich nichts gefunden in Zeit oder Spiegel oder anderen gleich renommierten Publikationen. Und noch eine kleine subjektive Sache aus meinem Leben. Ich erlebe jetzt, habe schon 3 verschiedene Geschichtsdeutungen erlebt. Ich bin jetzt 42. Ich habe in der DDR gelernt, dass den Hitler-Stalin-Pakt, den gab es. Das Zusatzprotokoll ist eine faschistische Erfindung, um die Sowjetunion zu diskreditieren. Die Sowjetunion hatte versucht, mit den Engländern, Franzosen und Amerikanern sich zu einigen. Die westeuropäischen Imperialisten wollten ihre Eroberungspolitik gegen die Sowjetunion nicht weiterhin fortsetzen. Und deswegen hat der deutsche Imperialismus die Sowjetunion angegriffen. Sie musste dann ihre Bevölkerung schützen und den Rest, was noch zu machen war, und hat deshalb den Schutz übernommen. So habe ich das gelernt, bis 16. Also das waren Lehrer, die hatten ein Hochschulstudium, so war das dann auch in den wissenschaftlichen Publikationen in der DDR. Das waren ja keine Idioten. Was für mich interessant ist, ist also, wie manipulierbar Geschichte ist. Ich habe aber noch in Erinnerung, dass in der ehemaligen Bundesrepublik da schon damals ein anderer Standpunkt vertreten wurde, vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass viele Zeitzeugen gelebt haben und sehr eindeutig gesagt wurde, na klar, das war eine Invasion. Ich habe gelernt, der 8. Mai in der DDR ist ein Tag der Befreiung, und jeder, der gesagt hat, das ist kein Tag der Befreiung, hatte eben faschistische Tendenzen. Und heute betrachte ich in der aktuellen, ob das jetzt Spielfilme sind oder auch in der aktuellen deutschen Politik, die Formulierung, ich höre genau hin und erlebe den 8. Mai aus deutscher Sicht immer nur als Tag der Befreiung. Und genau wie Sie das geschildert haben, dass jetzt anscheinend in Gebieten der Russischen Föderation dieser deutsch-sowjetische Nichtsangriffspakt so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, erlebe ich ganz subjektiv mit meiner Wahrnehmung, dass das auch nicht ansonsten hier groß breit publiziert wird. Und mir hatten letztens mal ein paar junge Polen gesagt, naja, weißt du, Stefan, für uns ist der Zweite Weltkrieg erst mit der Wende zu Ende gegangen. Und sie hatten von zwei Seiten der einen Medaille gesprochen. Ich habe auch schon sowohl von polnischen, aber teilweise auch tschechischen und von baltischen Menschen gehört, die gesagt haben, naja, der Zweite Weltkrieg, den haben Deutschland und die Sowjetunion zusammen begonnen. Der eine ist am 1. September rein, der andere am 17. Und ohne die Rückendeckung, die durch diesen Nichts-Anderes-Pakt der Hitler hatte, also er hatte die Getreidelieferung, er hatte die Öllieferung, er wusste, er braucht da keine Kontingente vorhalten, Divisionen, weil die Sowjets nicht einfallen, wäre das gar nicht machbar gewesen. Also in der Hinsicht, finde ich, bleiben viele Fragen offen und ich danke auch der Bundeszentrale für politische Bildung, dass jetzt auch mal Historiker aus Osteuropa hier sind, die ihre Standpunkte darlegen können. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, aber ich finde immer wichtig, miteinander zu sprechen, als zu verdrängen oder das nicht zu machen. Also in der Hinsicht finde ich, das ist auch eine sehr gelungene Veranstaltung. Dankeschön. Und die Frage hatte ich ja jetzt gestellt.
Ja, besten Dank für die Frage. Die Kerne sozusagen, was sollen wir jetzt davon halten oder was sollen wir tun, damit dieser Gedenktag, so habe ich es verstanden, damit dieser Gedenktag bekannter wird. Ich habe in meinen letzten zwei, drei Sätzen vielleicht ein bisschen zu sehr durch die Blume gesagt, was ich eigentlich sozusagen, wie ich dazu stehe. Ich finde, es ist innerhalb eines Landes und auch innerhalb der EU ist das, finde ich, kann es nicht so als großes Problem sehen, dass man sozusagen nicht einheitliche, dass alle Gedenktage überall gleich gewertet sind. Das ist utopisch, danach zu streben. Und das ist, glaube ich, in einer Demokratie auch gar nicht anstrebenswert, etwas von oben zu dekretieren. Gleichwohl persönlich würde ich sagen, ich fände es natürlich auch besser, wenn dieser Tag bekannter wäre und wenn sich die Geschichtsbilder annähern. Aber das ist ein Work in Progress. Und was wir heute hier machen, ist ein solcher Work in Progress.
Darf ich noch vielleicht selbst was dazu sagen? Also diese Wahrnehmung, Befreiung oder einfach eine andere Okkupation. Also Sie wissen bestimmt, wer das auch im Bundestag mal gesagt hat. Also das war der Tag der Befreiung, wissen Sie es? Ja, wer?
Weizsäcker,
genau. Das war ein Westdeutscher. Und Westdeutschland hat den Tag vielleicht doch so empfunden können, weil die jetzt nicht von einem anderen Regime quasi überfallen wurden, sondern einfach in Demokratie lebten. Denn in Ostdeutschland natürlich ja die ganze Riege, die aus Moskau kam, so wie in Polen übrigens, ja, die hat es sofort als Befreiung für die Bevölkerung sozusagen selbst propagiert. Also in dem Sinne wäre es schon vielleicht so eine kleine Erläuterung bzw. Erklärung. Bitte, gibt es weitere Fragen? Bitte sehr, Professor Ruchniewicz.
Ich danke meinem Vorredner, dass er auf die DDR an diese Auslegung erinnert hat, an die Deutung in der DDR. Damit würde ich vielleicht eine Frage verbinden. Sie haben vom 8. Mai gesprochen. Welchen Tag hat man in der DDR gefeiert? War das der 8. Mai oder der 9. Mai? In Polen hat man die ganze Zeit den 9. Mai begangen. Wenn ich mich richtig daran erinnere, auch in der DDR hat man den 9. in Berlin-Karlshorst. Deswegen frage ich, aber in Polen zum Beispiel hat man den 9. und nicht den 8. Mai begangen. Jetzt vielleicht eine kleine Richtigstellung. Ich fühle mich nicht als Vertreter Osteuropas, weil ich kein russischer Historiker bin. Ich bin ein polnischer Historiker und meine Verortung, regionale Verortung ist Ostmitteleuropa. Und wäre dankbar, gerade jetzt in den deutschen Medien wird oft in Bezug auf die, Aussiedlerproblematik nicht mehr von Polen, jetzt von Ungarn, sondern von Osteuropa, vom Block gesprochen. Deswegen reagiere ich ein bisschen allergisch, wenn hier auch im Saal von mir, auch von einem, sagen wir mal, Osteuropäer gesprochen wird. Das ist nur eine kleine Richtigstellung, aber wie gesagt, das ist nicht wichtig. Aber meine Frage war eigentlich jetzt der 8. oder 9. Mai, weil das sehr oft auch verdrängt wird. Also zum Beispiel, wenn Sie heute auch in Polen sprechen, jetzt, welchen Tag man damals gefeiert hat, dann selbstverständlich sagen viele 8. Mai, als wäre das etwas selbstverständlich. selbstverständlich ist. Und das ist nicht selbstverständlich, weil man bis 1989 den 9. Mai gefeiert hat. Als Abschluss des Krieges.
Ne? Danke, Herr Professor Ruchniewicz, weil dieses Problem relativ oft irgendwie vertreten wird. Also wenn man sich quasi auch Wettervorhersagen irgendwie im Fernsehen anschaut, also da sprechen eigentlich Leute, die es hätten eigentlich besser wissen müssen, eigentlich wo Osteuropa geografisch liegt, eben, dann müsste auch heißen, Ostdeutschland ist auch Osteuropa, weil es einfach in dem sowjetischen Besatzungsbereich lag. Also in dem Sinne ist es immer so. Deshalb hier hat eben Herr Müller eben den Begriff angewandt und ich finde es endlich am korrektesten, eben was Herr Ruchniewicz als OME bzw. Ostmitteleuropa bezeichnete, das ist endlich gerade so zutreffend.
Unser ganzes Institut heißt so. Also wenn ich das falsch machen würde, dann wäre das ein echtes Drama.